Dieser Podcast wird euch präsentiert von Magabotato.
Beim Imperator nichts Neues präsentiert. Der Vater Marktdruck-Komplex.
Ich bin Andy.
Ich bin Grabowski.
Ich bin Strike Leader Dennis.
Und ich bin Nico.
Nico Braun steht im
Nico Braun.
Nico Braun, ich bin Nico Braun, Entschuldigung.
Ja, schönen guten Tag, guten Abend, guten Morgen, wo wir euch gerade erwischen. Es ist für uns auch schleierhaft, was hier passiert. Wir sind auf jeden Fall wieder da mit einer neuen BMK-Auskupplung. Und zwar begrüßen wir euch zu Episode Nummer... Na?
78.
79 schon.
79.
Wie?
78.
Viel?
79. Ja, moin. Hier ist Ziggy. Ich bin der Produzent und Manager von den Jungs. Oh, Andy, dieser kleine linksgrün versiffte Pisser hat mal wieder richtige Scheiße gelabert. Wir haben hier nämlich nicht Episode 79. Wir haben hier Episode 78. Ballard Malstrom Komplex Römisch 26. Boah, diese kleinen Arschgeigen. Naja, weiter im Text. Ich muss Kohle verdienen. Immer schön Patreon. Ihr wisst schon. Euer Sigi.
Die rote Stunde.
Crazy, oder?
79 ist ja das neue 30, habe ich mir sagen lassen.
Ist so, habe ich auch gehört. Mit 79 Jahren fängt das Leben an, oder was? Ja, richtig gut. Ihr hört's an mir. Ich bin ein bisschen verknittert, muss ich sagen. Ich habe 10 Stunden Meisterschule hinter mir, danach noch Kinder und dann hier noch eine Privatbaustelle bei uns im Hause.
Und eine Kiste Bier.
Gott, besoffen bist du.
Eine Kiste Bier, natürlich.
Rede nicht.
kann sein, rede nicht. Nur ein echter Löwe schafft 5 Kästen.
Sag ich doch, der hat schon wieder einen sitzen. Meine Fresse, Alter. Solche Leute.
Ja, hier auf dem Dorf ganz normal. Wir wollen euch heute wieder mal ein bisschen den Tag versüßen mit ein bisschen Badab Marstrom Komplex und den Badab Konflikt immer weiter Richtung Finale lenken. Das ist natürlich eine richtig geile
Finale.
Sache. Hat einer von euch Badab Progress mäßig was Erwähnenswertes getan? Ich würde es einfach dabei belassen, dass ich immer noch Lamentas pinsel und das gar nicht weiter aus.
Der Nils.
Von euch. Nils hat ordentlich was gemacht, oder?
Ich habe mein Assault Squad Astral Claws fertig gemalt und male jetzt den Squad Tactical Astral Claws an, gerade. Ist auch schon auf Insta zu sehen.
Richtig geil, ich finde die auch richtig, richtig schön. Ja, habe ich auch schon bewundert, finde ich richtig gut.
Ja, die sind gefallen mir auch sehr gut geworden.
Richtig nice.
Ja. Ich hatte nur eine Epiphanie.
So unzufrieden war mit den alten, die ich gemalt hatte, so.
Naja, aber wenn du das als Armee siehst, fand ich auch die alten sehr, sehr gut. Also ja. Das ist ja immer, die Masse wirkt dann ja einfach fantastisch. Und da ist ja vor allen Dingen dieses silberknallig-blaue Farbschema von den Astral Claws prädestiniert für ein guter Blickfang zu sein, so.
Ja.
Die sehen vor allen Dingen in der Masse richtig schicki aus.
Machen so ein bisschen.
Ja, sonst einer noch was gemacht?
Ich habe nur ein bisschen jetzt, wo ich diesen Gal Vorbak Luperci da gebaut habe, in Verbindung mit diesem neuen Lore, deswegen will ich jetzt nicht allzu viel vorwegnehmen, habe ich da die ein oder andere Idee gehabt, was man noch so an Astral Claws machen kann. Ich habe ja im Moment, also ich habe irgendwie in letzter Zeit am meisten Bock auch auf Astral Claws spielen. Mit ein bisschen Glück komme ich am Sonntag nochmal dazu, da werde ich mal Tyrant's Legion spielen. Aber
ja. Ja, weil das habe ich ja schon in der Ein-Wochen-Show angekündigt, dass ich mir diese ganzen Kurzgeschichten von der Black Library da gezogen habe. Richtig guter Deal übrigens, werde ich bald in der Wochenshow auch mal präsentieren. Während Dennis, glaube ich, die Olden Demons vorstellt, aber das nur als kleiner Teaser hier. Ich werde noch über diese Kurzgeschichten sprechen, weil die waren durch die Bank weg, fand ich schon solide bis sehr gut. Und da gibt's tatsächlich neuen Badablor. Und das werden wir später in dieser Folge beleuchten.
Badablor.
Ja, Badablor. Boah.
Boah. Ja,
da muss ich schon wieder an die Meisterschule denken, weil der eine Lehrer hatte uns gerade angeboten, wenn hier einer wirklich Probleme hat, dann komme ich zu euch, knie mich vor euch hin und in dem Moment machst du nur die ganze letzte Reihe. Boah.
Boys will be boys.
Ah, so das schön, wird nicht alt. Ey. Männer, einfach Meisterschule, Jugendliche über 30, ist einfach wunderbar. Ja, Nico, du hast auch noch was gemacht?
Ja, genau. Ich habe
einige andere Projekte jetzt endlich abgeschlossen und Zeit jetzt für ja meine Platte wieder gehabt, für meine Mangroven-Killteam-Platte. Und hab jetzt Base-Colors raufgeknallt und ordentlich mit dem Schwamm bearbeitet, dass es schön abgenutzt aussieht. Ja, Redi abgetupft, überall. Und dann heute mit so einer braunen Suppe komplett eingekleistert von wunderbar. Allen Seiten.
Ja, und jedem Tierchen. Ne?
Ja.
Sehr schön.
Ja, ist nur was ja, beiden
klingt
nicht
ja fantastisch.
Da bin ich gespannt.
Schön. Klingt gut. Bin ich auch auf jeden Fall, ich bin richtig aufs Event gespannt. Und ich glaube auch, es ist gut, dass wir so viele Platten bauen und Platten haben, denn ich glaube, da wird das Kontingent noch erweitert, weil, wie ihr schon aus dem Insta-Post lesen konntet, der jetzt gerade rausgekommen ist, die Loyalistenplätze sind schon voll. Das ging richtig schnell. Nicht mal 24 Stunden nach Release der Wochenshow war es schon soweit. Und ja, Sezessionisten sind auch so gut wie voll. Wenn weiterhin so ein Ansturm herrscht, dann werden wir dieses Event irgendwie vergrößern. Also schreibt uns weiterhin, wenn ihr Bock auf das Event habt, euch anmeldet und geile Killteams bauen wollt oder gebaut habt und gerne teilnehmen wollt und am 16. und 17. August nach Hamburg-Bergedorf kommen wollt und mitspielen wollt, dann sehr gerne, dann werden wir das Event noch vergrößern. Das ist gar kein Problem. Aber ja, wie gesagt, Loyalistenplätze sind vorerst belegt. Aber es gibt auch immer noch eine Warteliste und. Also schreibt uns einfach weiter. Ich freue mich über jede Mail. Ja, wollen wir in die rote Stunde starten?
Ganz kurz.
Klingt auf jeden Fall super.
Das ist aber echt, also ich hätte nicht gedacht, dass das so schnell mit den Loyalisten geht, muss ich mal kurz sagen. Ich dachte, dass da vielleicht bei der Sezessionistenseite ein bisschen mehr Andrang sein wird zu Beginn. Aber das war, glaube ich, letztes Jahr in Köln auch so.
Letztes Jahr in Köln war es genauso. Da waren auch die langweiligen Loyalisten sofort vergeben und die super coolen, edgy Typen von den Sezessionisten wollte wieder keiner machen. Aber am Ende hat es ja dann doch
geklappt. Die Edge-Lords.
Ja, echt, Astral Claws. Und ja, wenn unsere Aufnahme ausgestrahlt wird, hat unser internes Test-Gaming-Team auch schon die Tyrant's Legion-Regeln, die wir Homebrew-mäßig zusammengestellt haben, getestet. Vielen Dank an der Stelle mal an Lukas und Paul. Und vielleicht kann man sogar Tyrant's Legion spielen. Wir werden das auf jeden Fall, wir halten euch da auf dem Laufenden. Also das ist jetzt ein ganz heißes Eisen, was wir da am Feuer haben.
Sehr schön.
Männers, seid ihr noch da?
Wir sind noch da. Wir sind total baff und aus dem Häuschen, ganz offensichtlich.
Ja, fantastisch.
Anwesend und gespannt.
Drei Leute und keiner sagt was. Geil. Ich sehe hier, grün fängt an und grün ist natürlich unser lieber Grabowski. Unser lieber Grabowski.
Grünbowski.
Auch Grünbowski.
Die Politikkreisen auch Grünbowski genannt.
Ja, genau. Ah.
Der Habeck Mann. Unter den Podcastern.
Oh nee, bitte nicht. Ja.
Oh. Da würde ich mir aber über deine Farbe mehr Sorgen machen, Dennis.
Oh, wir haben schöne blaue Jacken jetzt. Also genau in dem Blau. und gelb liest man so schlecht ausgedruckt. Das ist eine Katastrophe.
Nimm mal eine rote Jacke.
Nikos Farbe ist völlig unbedenklich.
Absolut.
Ja. Herr Braun.
So. Grabowski, Grünbowski. Dann fangen wir mal an. Gut, hier.
Dann startet Grünbowski jetzt mal in die rote Stunde.
Grünbowski Army. Hashtag.
6270911M41. War das richtig ausgesprochen, Andi?
Ja. Und wir knüpfen halt direkt da an, wo wir letztes Mal, da waren ja nur wir beide da, aufgehört
ganz
haben.
Genau.
Und da ging es ja tatsächlich um diese geile Aktion von den Salamanders mit den Minotaurs, wo sie da im Lambda-System aufgeräumt haben. Und damit, die waren ja gerade auf der Rückreise. Und das lief ja nicht ganz so glimpflich ab, wie sie sich erhofft haben.
Nicht so richtig. Ganz genau. Das Geschenk des Feuers hatte zwar einen enormen Sieg im Lambda-System für die Loyalisten eingefahren, doch die Rückreise zum Headquarter war gezeichnet von Warp-Turbulenzen. Da ging es dann nochmal richtig rund, wie das auch anders nicht hätte erwarten können. Es war allein der talentierten Navigatorin Nostromo zu verdanken, dass die Flotte lediglich ein Schiff, also nur ein einziges Schiff auf der Rückreise verlor, während die Pyre of Glory und der leichte Kreuzer Admiral Gregorius wendeten und abrupt aber sicher den Warp an den Kader und Tiefen verließen. Sie nutzten die Sicherheit von Kala, um ihre überlasteten Gellerfelder und Antriebe zu reparieren. Dabei wurden sie von menschlichen Händlern bemerkt, welche im Schatten des Badab-Konflikts Handeln mit Ork-Piraten trieben. Das stelle ich mir ziemlich cool vor, muss ich sagen. So die Gunst der Stunde nutzen und dann nochmal schnell das eine oder andere Schnäppchen da vielleicht schlagen mit diesen Piraten.
Ja, man darf ja auch nicht vergessen, dass der ganze Malstromsektor natürlich auch eine echt wilde Zone einfach ist, wo sich auch nach wie vor ziemlich viele Asoziale rumtreiben.
Ziemlich viele und, Asoziale.
Ich kann mir auch vorstellen, dass so Typen, so menschliche Händler, die irgendwie Schrottwaffen und Rohstoffe mit Orks tauschen, einfach auch völlig unbeeindruckt von so einem krassen Konflikt zwischen Astartes-Kriegern sind. Wahrscheinlich denken die sich sogar, oh geil, die Autoritäten sind noch mehr abgelenkt als sonst. Super.
Katsching. Ich stelle mir das so ein bisschen vor wie das Outer Rim. So. Von Star Wars quasi. So irgendwie, es gibt die ein, zwei großen Parteien, sag ich mal, aber jeder macht irgendwie noch seinen eigenen Scheiß und von Gangstern dominierte Systeme oder keine Ahnung, wie auch immer. Das,
nur dass bei 40k, dass 40k recht vielseitig ist und sich nicht immer nur alles auf demselben Wüstenplaneten
anschaut. Nee, das jetzt natürlich nicht, das stimmt. Stimmt natürlich aber, schon, aber trotzdem ist es ja so ein bisschen, ne, es klingt ein bisschen danach, finde ich.
Ja, das Licht des Imperators scheint nicht in jeder Ecke gleich hell, ne? Darf ich an der Stelle mal ganz kurz
bei Star Wars leuchtet es nur auf Tatooine.
Ja. Darf ich an der Stelle mal ganz kurz sagen, was für ein fantastischer Name für ein Raumschiff Pyre of Glory ist. Scheiterhaufen des Ruhms, fantastisch.
Ja, voll. Voll.
Richtig gut.
Auch schöner wäre es, wenn das alles eingedeutscht wäre, so diese ganzen geilen Namen auf jeden Fall, ne?
Admiral Gregorius daneben.
Den Stolzhorst, ne?
Der Stolzhorst.
Gab's ja auch
noch. Der Stolzhorst.
Ja, aber
da ist er wieder.
Einmal zurück zum Thema quasi gerade. Die menschlichen Händler, die da ganz verwegen mit den Ork-Piraten so ein kleines Stelldichein hatten, haben das natürlich dann bemerkt, dass da irgendwie ja nicht ganz so was rund läuft, sag ich mal. Und haben dann direkt Meldung an die Sezessionisten gegeben. Und die Hykanier, befehligt vom Astral Claw Erzcenturion Kana Commodus, reagierte sofort und vernichtete.
Ja, die Hykanier, die haben wir letztes Mal schon erwähnt. Das war ja dieses krasse Astral Claw-Schiff, was so auf Kaperfahrt war und so menschliche Sklaven sozusagen abgegrast hat und die immer zu ihrem Heimathafen gebracht hat. Und dieser Heimathafen war ja tatsächlich diese geile Welt im Lambda-System, wo viele Experimente an diesen menschlichen Sklaven durchgeführt wurden. Und die waren natürlich sowieso auf Zinne. Ne?
Also was soll schon schiefgehen, wenn man Gensaat in irgendwelche Mutanten reinstopft? Da
kann gar nichts schiefgehen.
Die Hykania, die ist ja gar nicht mal so ein Großkampfschiff. Ne? Das ist ja irgendwie so ein richtig abgefahrener Strike-Cruiser. Ne?
Die war auf jeden Fall befehligt von Astral Claws Erzcenturion Kana Commodus. Auch der war natürlich richtig beefig drauf und richtig angepisst, dass seine ganze Heimatwelt, quasi also nicht die Heimatwelt von ihm, sondern der Heimathafen von diesem Schiff, wo die da Schundluder betrieben haben, so komplett am Arsch war. Das haben wir in der letzten Folge beschrieben, weil da die Salamanders und die Minotaurs gewütet haben. Und war sowieso total auf Rache aus. Und als der dann gehört hat, Mensch, da ist so ein Salamanders-Schiff, und das wartet quasi nur darauf, von uns weggeknallt zu werden. Haben die sich halt auf den Weg gemacht, um die Loyalisten zu vernichten und die Ehre in Augen des Tyrannen wiederherzustellen. Also da ist auch der gute Kana Commodus ist da ganz schön abgesunken in seinem Stellenwert, wenn es um die Meinung des Tyrannen geht. Ne? Ja, die Battle Barge der Executioners, die Phaeton's Wrath, Wrath ist Englisch für Zorn, und ihre Begleitfregatten, welche gerade Versorgungsgüter an der Ozeanwelt Deluge oder Deluge, ich würde eher so Deluge sagen.
Deluge. Das muss in die Länge ziehen.
Deluge.
Und die Lippen, okay. Und die Lippenspitzen dabei. Deluge.
Okay. Deluge.
Richtig.
An der Ozeanwelt Deluge. Magog-Sternhaufen auch.
Ganz kurz, die Phaetons Wrath ist natürlich benannt nach dem Volkswagen Phaeton.
Ja, klar, natürlich. Antworten dann auf diesen Verstärkungsruf der Astroclaws, weil die waren ja nur alleine und da lag alles in Schutt und Asche. Und da sind die Executioners, welche sich natürlich auch auf Seite der Sezessionisten befanden, direkt mit eingestiegen und haben sich voll gefreut, einfach mal diese isolierten imperialen Schiffe nach allen Regeln der Kunst zu zerlegen. Ja, die Schiffe waren dann aber, als dann die Sezessionisten eintrafen, fast komplett repariert, wurden aber wirklich kalt erwischt, weil die haben überhaupt nicht damit gerechnet, dass da zwei Schiffe aufgespürt werden. Ja, und die Admiral Gregorius wurde halt zur Eröffnung des Gefechts direkt in ihre Bestandteile zerschossen und in ihre Atome aufgelöst. Die wurden halt wirklich überrascht und dieses gerade reparierte Schiff wurde halt direkt vernichtet. Das Schiff der Salamanders, die Pyre of Glory, war halt nicht so leichte Beute. Und hat direkt zwei der angreifenden Fregatten vernichtet und wehrte die ersten Enterversuche halt auch richtig, richtig gut ab. Ist halt ein richtig krasses Schiff der Salamanders und der gute Mirsan ist da an Bord und das ist natürlich dann auch, sag ich mal, vom obersten Regal befehligt und dementsprechend können die sich gut zur Wehr setzen. Ja, das konzentrierte Feuer der Phaetons Wrath konnte aber letztendlich die Schubdüsen der Pyre of Glory zerstören und ließ sie dann nach einem dreistündigen Kampf quasi als tote Hülle im All treiben. Da war nichts mehr mit wegfliegen oder irgendwas. Ja, und daraufhin wuchste halt der ehrenhafte Tulsa Kane ein direktes Angebot zur ehrenvollen Kapitulation rüber an die Salamanders, inklusive Geleit aus dem Kriegsgebiet, unter Bedingung, dass die Salamanders sich quasi aus dem Badab-Konflikt zurückziehen würden. Also, ja, die Executioners nach wie vor ja so eine super ehrenvolle Kraft in den dezimierten Streitmächten von Huron. Also die sind ja immer noch sehr gut drauf und sehr fair, was so ihre Kriegs... Also klar, sind die super brutal im Kampf und so, aber sie sind ja nicht wirklich irgendwie super Anti-Imperium, sondern wollen immer noch ihre Blutschuld den Astroclaws gegenüber erfüllen und behandeln ihre Feinde dementsprechend mit Respekt. Ja, Mirsan, der gute Commander der Salamanders, hatte als Scout an Seite der Executioners gekämpft und wusste halt, dass man sich auf deren Wort verlassen konnte. Der hat halt hohe Stücke auf die gehalten und viele Sergeants und Kommandeure auf dem Schiff der Salamanders haben sich zwar dagegen ausgesprochen und haben halt gesagt, ey Mensch, Mirsan, wir können uns hier jetzt nicht ergeben und Ehre und dies, das, ne? Aber der Mirsan hat das letzte Wort und der hat halt gesagt, alles klar, wir nehmen das Angebot von Kane an, weil alles andere spielt am Ende nur dem Tyrann in die Hände. Also wenn wir jetzt hier kämpfen bis zum Tod und wir zerstört werden und dann bringt's halt auch keinem was außer dem Tyrann. Deswegen, wir nehmen das an und haben hier halt verloren und ziehen uns zurück. Dann ist es so. Ja.
Man darf ja ruhig auch mal fragen, warum der Tulsa Kane so weit ab von Nitech und eigentlicher Front da unterwegs ist, ne? Um da ganz am Arsch der Welt irgendwelche Leute da abzufangen, ne?
Hast du denn eine Antwort auf deine Frage?
Ich glaube, der hat irgendwie sich gedacht, ey, es ist besser, wenn die Salamanders mir in die Hand fallen. In die Hände fallen, mir als ehrenvollem Space Marine Anführer, der nicht jetzt diese zu 100% der Sache des Tyrannen verschrieben ist, als ja halt irgendwie anderen Schlechtern, die denen halt wirklich nichts Gutes wollen, vielleicht auch in Anbetracht der Lage, dass ja für ihn ist die Kiste ja eh so relativ durch irgendwann, und wenn man noch mal vielleicht noch mal gute Beziehungen zum Imperium haben möchte, dann ist es vielleicht nicht verkehrt, auch mal einen Salamanders Ordensmeister gerettet zu haben, ne?
Ja, meinst du, der hat so weit gedacht?
Ich glaube, so berechnend ist er gar nicht. Ich glaube,
das
ist jetzt, ja, also dieses, das ist schon, man merkt ja eigentlich auch alleine schon, wie sehr sie jetzt diesem Bluteid folgen, dass sie halt einfach Ehre über alles stellen. Also ich glaube, das andere wäre zu berechnen. Ich glaube, ein Astroclaw würde so an die Sache rangehen. Und ja, ich glaube...
sehen wir ja, dass ein Astroclaw ganz anders an die Sache rangeht.
Ja, schon. Aber ich vermute einfach, dass Tulsa Kane einfach auch den Astroclaw-Kommandanten insofern halt mit ins Boot geholt hat und das Angebot unterbreitet, Und somit hätte ja der Astroclaw nicht nur die Chance, ich sag mal, in Verbindung mit den Executioners, jetzt ein Schlachtkreuzer aufzubringen, beziehungsweise einen leichten Kreuzer zu zerstören, sondern on top die Salamanders aus mithilfe dieses Angebots aus dem Konflikt zu bringen. Ich glaube, deswegen ist es auch so, dass dann halt die Astroclaws sich dem Tulsa Kane sozusagen das Angebot auf jeden Fall auch befürworten. Die rechnen oder vor allem dieser Erz-Centurion. Aber Tulsa Kane, der ist doch einfach nur ehrenhaft unterwegs, oder nicht?
Ja, ja, natürlich. Aber die Ehre gebietet es ja da halt auch dann ja einem dem Feind dann halt Pardon zu gewähren. Da genau. Ja, wie gesagt, man hätte ja auch einfach, wenn man jetzt noch vorhätte, irgendwie dem Imperium vollends komplett in den Rücken zu fallen oder irgendwie sowas, dann hätte man ja auch einfach da Nägel mit Köpfen machen können und dann hätte man ein schönes neues großes Schiff dabei gehabt. Aber ja. So, ne?
Ja.
Also, der hat ja nicht per se gebrochen mit dem Imperium, ne? Der will halt da sein Blutschwur erfüllen oder seine Blutschuld und dann ist aber auch gut.
Ja.
Okay. Ja. Kann ich ja eigentlich weitermachen, ne? Ja, nachdem die Vox-Kanäle geschlossen sind, betreten dann halt eine Boarding-Streitmacht der Executioners unter Tulsa Kane das Schiff Pyre of Glory. Zeitgleich wiederum kommt dann der Erz-Centurion Karnak mit seinen Astroclaws auch an Bord und ja, überall werden Salamanders halt erstmal festgenommen, festgesetzt und Tulsa Kane betritt die Brücke, um Mir San zu stellen und von ihm die Kapitulation entgegenzunehmen. Nach einigem Hin und Her und ein paar Worte werden ausgetauscht, reicht Mir San Tulsa Kane sein Schwert als Zeichen der Kapitulation und ja, eigentlich sollte man meinen, wäre hier die Kiste auch dann zu Ende gewesen. Aber auch nur vielleicht, denn zeitgleich schlägt sich der Erz-Centurion Karnak mit seiner Leibgarde in Richtung Apothekarium durch. Was hat denn der Gute davor? Der denkt sich, gut, während die hier oben an auf der Brücke. Da gerade am Palieren sind, nutze ich hier gedeckt durch die Modalitäten dieses Kapitulationsvertrages hier die Möglichkeit, einfach ohne großartig aufgehalten zu werden, ins Apothekarium durchzumarschieren, während andere Truppen von ihm halt das Arsenal der Salamanders beschlagnahmen und der verlangt halt die Rausgabe von Gensaat. Ne? Also die Nighthack, die ist gerade vollgestopft mit Gensaat, also das Apothekarium. Nicht nur die Gensaatbank, die eh dabei haben, sondern halt auch die geerntete Gensaat der gefallenen Brüder von den letzten Gefechten. Ihm stellen sich aber Apothekarii in den Weg und sagen, nee, Moment mal, also hier ist jetzt mal Schluss, ne? Alles schön und gut, ne? Du kriegst jetzt hier, wir ergeben uns, unsere Brüder haben die Waffen niedergelegt, aber du kriegst ja auf gar keinen Fall die Gensaat, das ist in keinem Vertrag, in keiner imperialen Logik oder so wäre das gedeckt. Nach einigem Hin und Her sagt Karnak dann, wisst ihr was? Fickt euch und zieht sein Schwert und durchbohrt den Apothekarius, der ihn aufhalten wollte. Im gleichen Moment voxt er halt auf allen Kanälen zu seinen eigenen Leuten. Die sollen doch bitte von jetzt an sämtliche Salamanders, die sie festgesetzt haben, erschlagen. Überall an Bord der Pyre of Glory brechen Kämpfe aus. Und nach kürzester Zeit liegen halt überall tote Salamanders rum. Zum einen halt, denen wurde halt dann auch direkt die Gensaat entnommen. Also die Corpse-Takers der Astroclaws kriegen direkt den Befehl, oder vielleicht hatten die den auch schon vorher. Ich gehe mal davon aus, dass das so oder so der Plan gewesen ist, alles zu ernten, was geht. Ne? Ob jetzt tot oder lebendig den Salamanders, wird die Gensaat aus dem Leib gerissen, die Gensaat-Datenbank wird wird überrannt und geplündert. Und ja, ein gar freudig Hauen und Stechen bricht aus, was innerhalb nach ein paar Sekunden sofort an die Ohren von Tulsa Kane gerät. Der steht auf der Brücke und ja, die Berichte brechen über ihn hinein und der flippt halt völlig aus.
Ja, der ist nicht gut drauf. Die erste Reaktion von Tulsa Kane, wie gesagt, das Brennen vor Wut, das kann man sich auch echt gut so vorstellen.
Ja, Corpse Grinder machen halt Corpse Grinder Sachen und
Corpse Taker.
Tatsächlich der Corpse Taker, meine ich ja nicht Corpse Grinder, wie kommen wir Corpse Grinder?
Ja, vor so Kornkultisten so. Ja.
Nee, Corpse Taker machen Corpse Taker Sachen und der Karnak konnte tatsächlich so legitim zu diesen Apothekari-Vorratskammern gehen, weil da hatten die Salamanders auch den ganzen Shit gebunkert, den sie da auf wie hieß diese Kackwelt noch vom letzten Mal, die sie da auf jeden Fall gebunkert haben.
Shaprias.
Shaprias
war es. Ja, recovered from the caverns of Shaprias.
Genau, Shaprias. Und den ganzen Scheiß hatten die da gelagert und das war eigentlich so der Vorwand von Karnak, dahin zu eiern.
Ja, klar.
Ist ja auch ein lohnendes Ziel, ne? Da kann man ja mal vorbeischauen.
Ja, also ja. Und wir wissen ja, die, wenn die eins brauchen, dann ist das Gensaat, 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 ne?
Ja.
Ja, Mann, abgehen.
Naja.
Ja, Tulsa Kane war auf jeden Fall super wütend, nicht wahr?
Genau, Nico? Tulsa Kane war wütend, aber seine Erstreaktion galt eher dem Ausbruch von Kämpfen, weil ihm ja nicht ganz, ihm war ja nicht klar, wieso da jetzt die Kämpfe ausbrechen. Er dachte halt im ersten Moment, dass die Salamanders einfach dem Wort nicht voll oder dem Ehrenwort nicht Folge leisten und sozusagen versuchen, den Spieß umzudrehen und einen Gegenangriff zu starten, obwohl das ja voll unehrenhaft wäre. Aber Mirsan, weil er ja weiß, er kriegt halt die Berichte halt von seinen Salamanders aus seinem Headset mit und dementsprechend weiß er, was da so los ist. Und da er Tulsa Kane bzw. die Executioners sehr gut kennt und deren Vorstellung von Ehre, fängt er schon mit wüsten Verwünschungen an in seine Richtung und ihn als Eidbrecher und Verräter zu klassifizieren. Allerdings subtil, nicht so, dass halt Tulsa Kane völlig entartet, sondern um sozusagen so einen Kippschalter in Tulsa Kane auszulösen. Ist schon ziemlich berechnend, die Art der Verwüstung. Ich will sie jetzt hier nicht wiederholen. Auf jeden Fall, um dann halt an das um das Ehrgefühl des Executioners rauszulocken und daran zu appellieren. Weil er wohl nicht so richtig mitbekommt, was da auf dem Schiff losgeht und was die Corpse Taker machen. Also das und das Ausmaß dieses Verrats der Astroclaws, generell an anderen Space Marines ja auch, das ist dem gar nicht so bewusst. Und auf einmal brennt die Sicherung in Tulsa Kane durch. Er reagiert und also er merkt, Moment mal, erstens, es sind ja gar nicht die Salamanders, die jetzt gerade die Ehre hier zerbrechen, sondern es sind die Astroclaws. Und weswegen ist er überhaupt mit den Astroclaws unterwegs, um selbst sozusagen seine Ehre raus oder aus seiner Ehre heraus die den Blutschuld zu tilgen. Und dadurch bricht über ihm halt quasi Ehren von seinem Ehrgefühl her alles über ihm zusammen und die Sicherung geht, springt einfach raus. Kann man nicht anders sagen. Und auf einmal schickt er halt an all seine Ordensbrüder, die auf dem Schiff verteilt sind, die Order, ja, lass laufen. Und die Astroclaws, naja, bis eben noch die Verbündeten der Executioners, leiden auf einmal darunter, dass die Executioners so richtig losdrehen und jeden einzelnen Astroclaw killen. Und zwar nicht jetzt nur auf dem kleinen, ich sag mal, etwas klein, auf dem Schlachtkreuzer, die Pyre of Fire, da wird jeder einzelne
Pyre of Glory.
Pyre of Fire ist aber ein schöner Reim. Dafür gibt's einen Punkt.
Pyre of Fire.
Pyre of Fire.
Pyre.
Entschuldigung. Pyre of like Fire, Junge. Das klingt wie so ein Festival auf irgendeinem Dorf, so ein Metal-Festival.
Das klingt mehr wie so ein Scooter.
Wir gehen heute aufs Pyre.
Das ist auch ein richtig gutes Festival, glaube ich. Also das ist in so einer offenen Scheune. Ja. Also das ist schon.
Aber viel geiler ist der neue Schwur, den der Tutsa Kane dann leistet, dass er sagt, dass nur eine Flut aus Blut seinen eigenen Verrat und den seiner Ordensbrüder wieder reinwaschen
kann. Pyre of Fire, Flut aus Blut.
Ja.
Flut of Blut, richtig gut. Fruit of the Loom.
Blut of Fire, ich meine, in Fire of Blut, ich meine Fire Blut. Also auf jeden Fall geraten die Executioners so richtig schön an die Ezra Claws. Und die Salamanders, die auf der Pyre of Glory überlebten und später sozusagen über die Geschehnisse berichteten, meinten halt, die Executioners, die sind richtig in den Blutrausch geraten. Also die haben einfach nur drauf losgeschlachtet, als sie halt den Befehl ihres obersten Reklusiarchen gehört haben. Naja, was man dabei auch sehen konnte, dass die Executioners einfach mal völlig auf ihre eigene Gesundheit verzichtet haben und selbstmörderisch losgelegt haben, um dieses Leid zu lindern und diese Ehre wieder aufzuholen. Naja, jedenfalls der Mirsan und die überlebenden Salamanders, die bildeten halt so einen Verteidigungsring bei sich auf der Brücke, wo halt Tulsa Kane zu Beginn seiner, ich sag mal, der Schwertübergabe noch stand. Der ist wohl losgezogen und hat einfach mal ebenfalls mitgemoscht und hat dann halt den Kopf des Erzzenturion. Wie hieß er denn noch?
Karnak Commodus.
Den Kopf dem Mirsan übergeben, nachdem die Executioners erstmal das Schiff gereinigt haben. Und anschließend sind die auch noch rüber auf die Hyrkania und haben dort jeden einzelnen Astroclaw, jedes Mannschaftsmitglied und auch jeden einzelnen Servitor zerstört, um so viel Blut wie möglich fließen zu lassen.
Die Salamanders, während die noch an Bord der Pyre of Glory kämpfen, die ziehen sich ja dann alle zusammen ins innere Heiligtum zurück und erwecken erstmal alle vorhandenen Dreadnoughts und lassen die halt auch noch durch das Schiff rennen und einfach alles plattwalzen. Fantastisch.
Geil.
Ah, okay. Das ist ja auch nochmal nice. Oh, das wäre auch wieder so eine Box, ne?
So Kaltstart. Leute. Paff. Oh. Ja. Dings hier.
Einfach mal die Litanei der Erweckung im Schnelldurchgang. Mhm,
richtig gut. Also da werden ja eh noch, ich denke mal, werden noch wach gewesen sein.
Wir müssen
hier
diese 927 Schritte einhalten. Na, drei tun's auch. Piff, paff, los geht's, auf die Fresse. Kickstart.
Und noch ein Screenshot von der Mannschaft, die vernichtet werden soll. Zack. Ja.
Mach mal hier Kickstart My Heart von Motley Crue an, das spielt direkt in deren Gehirne.
Ja. Also ein paar von denen werden ja eh noch wach geworden sein, weil die kommen ja gerade aus irgendwelchen Konflikten raus, ne? Und der Rest, da muss man dann halt, ja gut, dann sind die halt ein bisschen ungehalten, aber das will man ja auch in dem Moment.
Sind Cyborgs ja eh.
Immer.
Dann geht's ab.
Ja.
Naja, auf jeden Fall, Tulsa Kane kniete nach Vollendung des Blutbads halt vor Mirsan und übergab ihm halt den abgetrennten Kopf des Erzzenturions. Und ohne noch irgendwas großartig zu kommunizieren, Absprachen einzuhalten oder Reparationen zu zahlen, ziehen sich die Executioners zurück. Und
bevor da so ein Wakacke, weiße selber, ne, kommen kann.
Hey, ihr wisst, ne? Ey, naja, kann ja mal und so, ne?
Ja, ich gehe jetzt.
Keiner ist perfekt, ne? Wir sind alle Menschen. Übermenschen, Entschuldigung.
Und dann stolpert man mal in so ein Schwert rein. Die Hyrkania jedenfalls treibt seitdem als lebloses Mausoleum durch das All, wurde anscheinend immer noch nicht aufgebracht. Irgendwo vielleicht auch als Mahnmal, da nichts an diesem Schiff im Inneren noch am Überleben oder am Leben ist. Naja, und dieses Massaker und dieses Mausoleum, beides steht halt für die Rote Stunde, so wurde es bekannt. Genau.
Ja. Und das wirklich, also die Rote Stunde, tatsächlich eins der großen Ereignisse des Butterboards, mit denen ich dann das erste Mal Kontakt hatte und die mir das, also das waren somit die ersten Sachen, die mir in Erinnerung blieben, als ich anfing, über ein Butterboard zu lesen, war so die Rote Stunde so das Stückchen Lore, was so das erste war, was mich so, oh, was passiert da? Mm. Fand ich richtig gut. Und witzigerweise, ich habe ja gerade, ich habe eingangs erwähnt, diese 7 Kurzgeschichten, die GW gerade über die Black Library rausgebracht hat, haben neues Lore in die Herzen von Butterb-Fans gespült. Und so ist es tatsächlich in der Executioners Kurzgeschichte Tally of Slaughter von Mark Anthony Fennig, nicht zu verwechseln mit Peephole Fennig, das ist jemand anders. Der Mark Anthony Fennig hat über die Rote Stunde neues Lore rausgebracht. Fantastisch! Und naja, wie fantastisch, das werden wir jetzt feststellen. Denn in den Butterwar Imperial Armor Büchern ist tatsächlich ja davon die Rede, dass die Executioners jeden einzelnen Astral Claw umgelegt haben. Das ist sehr wichtiges Lore. Und naja, jetzt kam Tally of Slaughter raus. Und so wichtig war das Lore anscheinend doch nicht, denn es hat natürlich eine kleine Einheit von Astral Claws das Ganze überlebt. Die haben sich irgendwie da zurückgezogen, wie auch immer das passiert ist, aber es, klar, man kann das immer irgendwie erklären, ne? Lass sie einen Drop-Pod genommen haben und einfach ins All geschossen. Die sind auf jeden Fall auf ihrer Flucht irgendwie mit dem Mahlstrom in Berührung gekommen und wurden da verschluckt und sind im Prinzip, wenn ich das richtig verstanden habe, so eine Art Galvorbak der Astral Claws. Die haben auch, sind auch nicht mit Huron im Bunde oder so. Die finden den auch scheiße, weil die nur noch das, das Chaos verehren und gar keinen anderen Anführer mehr wollen. Die haben auch nicht rote Korsan-Rüstung in 40k, also jetzt im aktuellen Lore an oder sowas. Das sind halt super mutierte Astral Claws unter der Führung von Karlak. Klingt sehr ähnlich wie Karnak. Aber wahrscheinlich haben sie während, der hatte das bestimmt schon fertig und hat dann gemerkt, ah kacke, der ist ja am Ende gestorben. Ich muss mir doch noch über einen anderen ausdenken. Ich kann mir sowas tatsächlich gut vorstellen. Auf jeden Fall, es ist Karlak, nicht Karnak. Und ja, der führt halt diese Dämonen-Marine-Horde an.
Boah, wie faul geschrieben, ey, Alter. Karnak. Ja,
die, nein, das war echt eine gute
Geschichte. Nee, also die Story aber, bestimmt, ja, aber bei halt den Namen, Sachen. Meine Junge.
Ja, die Story war ziemlich cool. Und die dienen halt jetzt in dieser Kurzgeschichte, dienen sie halt diesem Waschtor, ne?
Ah.
Diesen neuen Dämonenprinzen da, ne? Oder was das? Oder
an Dark Mechanicum, Dämonenprinzen, was weiß ich, Typen. Mhm. Auf jeden Fall haben die so eine krasse Schmiede, so ein Manufaktorum Chaos-Style. Und da gehen die Executioners halt drauf los, weil die Executioners quasi das spielt, als sie gerade ihren so kurz nachdem sie ihren Sühnekreuzzug nach dem Butterboar beendet haben. Das spielt halt so 100 Jahre nach dem Butterboar und da wird viel Bezug auf den Butterb-Konflikt genommen und das fand ich alles super cool und ich finde es natürlich auch super, dass es neuen Lore zum Butterboar gibt. Mit dem Namen kann man jetzt Böses vermuten und Faulheit vermuten, kann man natürlich nicht beweisen, aber klar, natürlich sind da ein paar Astral Claws entkommen und ich finde aber diese Version mit, die sind geflüchtet und sind dann irgendwie im Mahlstrom abhanden gekommen und sind deswegen so richtig eine Klatsche Typen. Ja, die nennen sich Ushmengar und wie gesagt, die werden von diesem Karlak angeführt und ja, so hat's wieder ein Stückchen Butterboar ins aktuelle 40k Lore geschafft, was ich richtig, richtig gut
ziemlich finde. Ziemlich geil eigentlich. Ushmengar hört sich, finde ich, auch ganz geil an.
Also ja, diese, ja, das sind halt so eine Art Galvorbak. Ja. Also das, glaube ich, ist das eheste, womit man das vergleichen kann, weil die sind schon übel mutiert. Vor allen Dingen ihr Anführer Karlak ist halt schon ein crazy Banger.
Auf jeden Fall. Merkwürdigerweise hat er keinen Kopf. Namen, ja. Aber da du das gerade sagtest und da wir noch gar nicht so weit drin sind, ne, wo du meintest gerade, dass wir die Rote Stunde wäre quasi dein Einstieg in Butterboar-Lore gewesen. Was war denn bei euch anderen das der erste Verbindungspunkt da, wo man sich gedacht hat, so, oh, das ist aber interessant. Oh.
Der erste, also Nico, mal zu, soll ich?
Naja, im Endeffekt ging es darum, als es dann halt hier als Thema, dass es halt mehr Thema wurde. Also Andy hat mich tatsächlich, glaube ich, bei dem ein oder anderen Hobbyabend mir so ein paar Sachen darüber erzählt. Und da merkte man schon, dass es so ein bisschen in die Tiefe geht. Und ich glaube, da ging es dann auch erst so richtig los. Und dann wurde es auch immer interessanter. Und als ich mich dann selber so reingefuchst habe, habe ich so richtig Feuer gefangen. Vor allem habe ich mich da ja auch, ich hätte nie gedacht, dass ich jemals in meinem Leben irgendwann mal anfange, einen 40k Space Marine Orden zu mögen oder zu spielen. Naja, und jetzt habe ich die Minotaurs, die ich absolut abgöttisch liebe. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal cool. Aber ich habe, glaube ich, nicht so einen richtigen Knickpunkt, den jetzt Andy ganz klipp und klar mit der Roten Stunde in Verbindung bringt. Ich sag eher, das Aushöhlen, danke an nochmal an Andys Adresse, das Aushöhlen meiner Abwehr dagegen. Nee, war super.
Bei mir war das so, Andy hat natürlich da sein Salz mit in die Suppe geschmissen, wie so oft. Der ist ja dann ja immer sehr inspirierend, was so Themen angeht. Nee, es ist ja wirklich so, das finde ich ist auch durchaus so äußerst positiv gemeint. Das finde ich ja total geil, weil es mal eine sehr positiv ansteckende Art und Weise dann halt ist.
Vor allen Dingen nach 7 Bier.
Das sowieso. Und der erste indirekte Kontakt, wo ich es halt cool fand, wo es halt losging, dass ich dann das Butt-Up-Thema ganz cool fand, das war tatsächlich ein Artwork, so ganz stumpf. Da gibt es nämlich ein Artwork von einem Mantis Warrior, der einem White Templar in so einem Dschungel, in so einer Dschungelszene auflauert. Mit so einem Kampfmesser einfach. Und das ging mal irgendwann als Meme, ging das mal auf jeden Fall durchs Netz. Mit so einer Sprechblase darunter oder mit so einer Gedankenblase, irgendwie sowas, so sinngemäß, von wegen, du Idiot, dreh dich besser dreimal um, bevor du hier irgendwie rumläufst, so nach dem Motto, irgendwas, keine Ahnung. So, ich fand auf jeden Fall, also davon aber, davon mal ganz ab, fand ich dieses Artwork ziemlich geil, weil ich mir dachte, hey, cool, der hat ja irgendwie eine Heuschrecke oder eine Gottesanbeterin oder irgendwie so ein Schnicki-Schnacki als Ordenssymbol. Was ist das für ein Verein? So, und dann halt von ja einem zum nächsten halt, ne, geguckt, Mantis Warriors ist ja interessant, beziehungsweise erstmal über White Scars, dann Mantis Warriors, dann so, aha, ist ja interessant, Butter War, ach ja, genau, das war ja das, wovon Andy schon erzählt hat, und ja, so hat das seinen Weg genommen bei mir. Tatsächlich. Relativ unspektakulär.
Ja, bei mir waren es die Carcharodons. Ich bin irgendwann mal, also vor Jahren, auf der Suche nach tollen Dingen, die ich mir nicht leisten kann, auf der Forgeworld-Seite gewesen. Die gute alte Forgeworld-Seite.
Die gute.
Gott hab sie selig. Und
das war
ja Zeit. Und da bin ich dann über.
Gott hat damit gar nichts zu tun.
Ja, das stimmt allerdings.
Genau.
Schmeinerei. Aber bin ich dann über das Tiberos-Modell gestolpert und dachte so, was ist das? Der sieht ja, das ist ein richtig geiler Terminator. Warum wer Tiberos the Red Wake?
Kenne ich gar nicht. Warum habe ich den noch nicht?
Ja. Und dann irgendwie mal gegoogelt und dann in den Frühzeiten von Warhammer-Wiki da mal fündig geworden. Das ist, krass. Badab-Krieg. Interessant. So. Weitergelesen. Oh, Huron-Dings. Gibt's auch ein Modell von. Das ist ja geil. Und ja, so dann da reingekommen und dann mir den ganzen Scheiß mal angelesen, ja, und dann irgendwann mal für viel Geld die Bücher geschossen. Während Corona, wo Geld doppelt wert war irgendwie, wurde ja nichts.
Ach so, verdient, ich dachte, die hättest du schon viel früher. Hättest du
die nee, die Bücher habe ich während des ersten Lockdowns, dann habe ich gesagt, ja, wenn ich schon hier verhungern muss, dann wenigstens glücklich, dann ja. Kann ich.
Außer man war Anlagenmechaniker, dann war ja. Corona, alle hingen zu Hause ab und dann so, nee, sie müssen jetzt schon, da tropft nämlich der Wasserhahn, da müssen sie jetzt wirklich in die Wohnung. Aber die hat Corona, naja, aber der Wasserhahn
tropft. Naja, aber
was
der Wasserhahn
ist jetzt wichtiger?
Tropft. Ja.
Ihre Gesundheit oder?
Stellen Sie sich mal hinten an. Der
tropfende Wasserhahn von Oma Erna. Ja.
Ja.
Naja, wollen wir zurück zur Roten Stunde? Wir sind noch nicht ganz durch. Ich sehe hier noch den grünen Ranger und den roten Ranger.
Den grünen roten Ranger, genau.
Der rot-gelb gestreifte Ranger bei mir. scheiß Drucker.
Ja, dein Drucker, den solltest du vielleicht mal mit Tintenpatronen füttern.
Quatsch.
Ich dachte Minor Towers im Original ja. Badabur.
Nee, ich glaube, ich muss einfach, ich muss einfach
Ronald McDonald.
Ich muss Weihwasser oben in den Drucker reinschütten und dabei die Litanei der Reinigung singen. So. Dann wird das schon.
Ist so.
Das kannst du auch
nur
tun.
Das hilft.
Aber film nicht Bilder dabei, das hätte ich gerne mal gesehen, wie du das machst.
Ich guck mal, ob ich meine rote Kutte hier irgendwo stehen habe.
Ganz genau. Ja, seit der Roten Stunde wurden die Executioners zu einem unberechenbaren und autonomen Element im Badab-Konflikt. Sie machten von rasender Wut getrieben Jagd auf die Ezreal Claws Kampfverbände und schreckten dabei nicht mal vor Selbstmordaktionen, Missionen zurück. Verteidigten sich aber weiterhin auch gegen Truppen der Loyalisten, wenn diese sie halt konfrontiert haben. Jedoch war die Zerstörung der Warspite von den Sons of Medusa in 310-911-M41 die einzige nennenswerte Auseinandersetzung mit imperialen Truppen seit der Roten Stunde. Und dazu muss man nochmal sagen, dass sie sich durch Zufall begegnet sind. Also das war wirklich nur ein dummer Zufall, dass die Executioners, oder beziehungsweise die Sons of Medusa auf die Executioners da getroffen sind. Und vielleicht ein netter Fun-Fact oder so, weiß ich nicht. Das könnte ja vielleicht ganz interessant sein. Die Warspite kennt man vielleicht, wenn man ein bisschen geschichtsbewandert ist. Und zwar unter dem Namen HMS Warspite. Das war nämlich das größte oder eins der größten Kriegsschiffe der Royal Navy und hat im Ersten und Zweiten Weltkrieg mitgewirkt.
Ach was.
Mhm. Fand ich ganz interessant.
Da haust du aber mal einen
hat
raus.
Hat im Skagerrak mitgemischt. Also richtig krasse Scheiße.
Das sind wieder hier jetzt so die Facts. Die grenzen uns nämlich ab vor diesen ganzen anderen.
Sieht so aus.
Die dicke Maschine.
Ja. So. Um noch mal ganz kurz auf die Phaeton zurückzukommen, ne, von wo wir gerade bei krassen Facts sind. Das ist nämlich eine Herrenkutsche.
Eine Herrenkutsche. Na gut. Na gut.
So. Könnt ihr damit...
Sehr gut.
Genau. Könnt ihr damit angreifen, angeben. Angreifen auch, scheiß drauf. Phaeton! Paff!
Wir greifen mit unserem allumfassenden Wissen an.
Ja. So sieht's nämlich aus. Bei denen lenkte die Herrschaft selbst. Mhm.
Herrenstufe.
Herrenstufe Maximum.
Stunde.
Genau. Das plötzliche Abebben von Konflikten mit den Executioners wurde erst Monate später Thema, als die Pyre of Glory und die überlebenden Salamanders geborgen wurden. So.
Ja.
Es hat noch ein bisschen gedauert.
Das muss auch für Huron richtig die beschissene Situation gewesen sein. Ne? Du kriegst dann irgendwie mit, ja, wie, was, die machen nicht mehr mit uns gemeinsame Sache. Ach, die kämpfen jetzt auch noch gegen uns. Na, fein. Wir waren richtig toll.
Moment, gemacht. Da war doch mal irgendwie, wir haben doch diesen Vertrag unterschrieben. Was ist da los?
Also ich find's halt lore-mäßig noch krasser, wenn dieser Karnak entkommen wäre und Huron ihn dann geköpft hätte quasi.
Und Huron legt Mirsan den Kopf von Karnak vor. Einfach so.
Ich glaube, Huron ist auch so ein richtiger.
Alles ist Kanon.
Nee, der ist einfach nur falsch verstanden, glaube ich.
Ja. Das auch.
Huron, um Farid Bang quasi zu zitieren, Huron Blackheart oder beziehungsweise Huron hatte mehr Steuerprobleme als der Captain der Titanic.
Oh! Farid Bang. Nun, bei dir hat's besser geflowt als bei dir.
Jetzt besser geflowt.
Ich hör momentan nur deutschen Oi und Farid Bang. Super.
Also,
das ist quasi Bang und Farid Oi.
Ja.
Ganz normale Härte. Ja, auf jeden Fall, nach dem Ausscheiden der Lamentas und der Mantis Warriors war der Seitenwechsel der Executioners natürlich echt eine üble, herbe Niederlage für Huron. Und böse Zungen sagen auch, es war die entscheidende Niederlage. Denn, wie schon gesagt, wie wir schon seit 4 Folgen behaupten, gehen wir mit großen Schritten Richtung Finale. Und Ausscheiden der Executioners ist ein weiterer großer Schritt in Richtung Finale auf Badab Primos. Ist einfach auch so, die schlagkräftigen Flotten Executioners fehlen an allen Enden, denn das war quasi immer der Trumpf, den Huron spielen konnte, beziehungsweise auf den er zählen konnte. Und das ist jetzt komplett weggebrochen. Und so gilt jetzt quasi nur noch die Befestigung von Badab Prime. Ja, Was natürlich auch richtig beschissen ist daran, dass die Seiten gewechselt haben. Die Executioners wissen richtig gut Bescheid über geheime Stützpunkte von Q-Rom, über die Taktiken der Astral Claws, über Mannstärke und all das geben sie jetzt natürlich zwar in ihrer schroffen und geheimnisvollen Art, aber sie geben es irgendwie an die imperialen Kräfte und ja, ich sag mal, die Executioners als Feinde zu haben, ist halt schon eine Scheißsache.
Unangenehm.
Die sind ambitioniert auf jeden Fall.
Ja, als hätte er nicht schon genug Feinde gehabt, ne?
Ist so. Muss man einfach sagen, das ist für Huron jetzt ein richtiger Tritt in die Eier. Und nun ja, wir werden sehen, wie es weitergeht. Viele Folgen sind es jetzt, glaube ich, tatsächlich nicht mehr. Ich tippe so, wir haben jetzt noch Astartes-Folgen und sowas, aber im Großen und Ganzen werden es von den Lore-Folgen her bestimmt jetzt noch 3 vielleicht. Und dann haben wir dieses Mammut-Thema geschafft.
Krass. Es ist schon ein bisschen komisch, oder?
Eine Ära geht zu Ende.
Was macht die deutsche Podcast-Warhammer-Landschaft nur ohne den Badab-Krieg?
Naja, das Gute ist, das ist ja alles zum Abruf da. Und nun hat endlich mal ein deutscher Podcast es geschafft, dieses fantastische Stück Lore in Stein zu meißeln. Aber wir sind ja noch nicht durch. Wir wollen den Tag nicht vor dem Abend loben, wie eine tolle Band aus
Frankfurt. Ich wusste es. Echt. Alter.
Ja, aber.
Und in diesem Sinne kommen wir auch zur Playlist.
ganz kurz. Als du es eben gerade gesagt hast, hatte ich sofort den Song im Kopf. Sofort.
Ja.
Alter.
Ja, und dann, auch nachdem wir dann fertig sind mit dem Butterboar, werden wir fragen, ob sie wirklich dran geglaubt haben, dass die Welt sich weiter dreht. Aber wir werden weitermachen.
Vielleicht kann man ja auch irgendwie sonst nochmal von vorne anfangen und das ein bisschen kleinteiliger auseinandernehmen. Naja, den kompletten Butterboar. Dass man den nochmal.
Ja, vielleicht sollten wir das nochmal ein bisschen aufrollen, dass wir das ein bisschen weiter
aufbauen. Ja, genau. Also vielleicht nochmal so irgendwie auch, was sie sich dabei gedacht haben, so. Weißt du, so ein, jeden einzelnen Charakter.
Zwischen den Zeilen auch mal lesen.
Ja, ganz genau.
Wir nehmen das alles nochmal auf, nur dieses Mal auf Kasachisch.
Und dann werden wir das mal auf die britische Politik der frühen 2000er beziehen. Und dann werden wir mal gucken, was da los ist. So sieht's
aus. Auf jeden.
Wollen wir zur Playlist kommen?
Ja, gerne.
Yo.
Mhm. Hau mal einen raus.
Ja, wie schon gesagt, ich höre nur noch Oi und Farid Bang. Und deswegen passend zum Thema Brutalität von Farid Bang.
Farid Boing. Oh, mit OI geschrieben. Ouch.
Was hast du gegen Farid Bang?
Gar nichts. Ich dachte mir nur, man könnte das ja irgendwie, man könnte ja eine Farid Bang Oi Band machen, die dann Farid Boing nennen und dann aber mit OI geschrieben.
Geil. Farid Bang singt deutsche Oi-Songs.
Heftig. Oder Farid Bang rappt Onkelslieder.
Das wäre auch gut. Von der Attitüde ähnlich auch.
Auch ähnlich. Ja, Farid Bang Dinger sind besser geschrieben manchmal.
Ja, auf jeden Fall. Da sind ja Lines bei. Da, ich frage mich immer manchmal, wie kommt man auf sowas? Das ist so witzig teilweise.
Du willst einen Ratschlag, wenn ich dich vom Ratschlag, machst du einen Ratschlag. So, Mic Drop.
Genau, ist so. Das ist einfach richtig
cool. Das tut so weh.
Ach komm.
Okay.
Du willst das doch.
Ehrlich gesagt nicht. Ich habe mir auch was anderes
gedacht. Ich könnte jetzt noch einen zitieren, aber nee.
Ich denke mal, deutscher Gangster-Rap ist so ein bisschen so der Kompromiss, weil deutscher Stand-Up-Comedy so schlecht ist.
Ja.
Deswegen ist Gangster-Rap so gut und witzig.
Ja, da werden halt noch Mütter ge... Ja, und und
endlich wieder.
Aber deutsche Comedy ist einfach tot, ne? Meine Güte.
Kann bitte jetzt aber noch jemand hier
stehen? War sie jemals am Leben?
So 90er Jahre, Tom Gerhardt, Ingo Appelt war schon richtig grober Kram.
Oh, na,
komm, aber hallo.
Ey, das war auch viel Schrott.
Ne? Immer, aber das war schon noch grob, ne?
Ja, weiß nicht.
Fand
ich nie so richtig.
Ich habe letztens mit meiner Frau mal, wir wollten was Leichtes gucken, irgendwie ein bisschen Comedy, haben wir uns 10 Minuten Hazel Brugger gegeben. Tut mir leid, ging gar nicht.
Nee, ich finde auch, also Shahak Shapira finde ich super witzig, so, weil der ist natürlich auch, das ist natürlich auch Special Interest, so. Aber sonst.
Nee, haben wir umgeschaltet
nicht.
Und.
Bin ich nicht die Zielgruppe, muss ich gestehen.
Haben wir dann ganz schnell zu Tom Segura umgeschaltet.
zu Tom Selleck. Da war die Welt
ja, auch noch. Beste Hosen zu Schnurrbart-Ratio, würde ich sagen.
Ja, Mann, auf jeden Fall. Der Oberlippenbart. Huiuiui. Habe ich auch mal getragen. Hätte ich auch wieder
Bock drauf. Ja, mach doch mal.
Ja, jetzt eh alles egal. Ja, mach ich.
Sehr cool. Schön, sehr schön.
Ist gebongt.
Ist gebongt. Kriegen wir hin.
Boah, den Tom Selleck fand ich als kleiner Junge schon heiß.
Dann mache ich mal weiter.
Dann mache ich auch mal mit weiter. Wir machen das so abwechselnd.
Sehr schön, pass auf. Hätte ich gern von Nick Cave and the Bad Seeds Flute Red Right Hand.
Geil.
Ah, ja.
Top.
Sehr gut. Hatte ich auch schon überlegt.
Das ist ein Ohrwurm. Ja, es wundert mich nicht bei deinem Dress. Aber ja, das ist ein Ohrwurm gerade.
Ich habe ihn auch nur ungefähr 100 Mal gehört in den letzten 2-3 Monaten.
Aber das ist okay. Ich aus.
Das geht. Das ist ja nur einmal am Tag im Schnitt bei 3 Monaten. Das ist gar nichts.
Ja. Entschuldigung. es geht darum, dass es halt in den Körper einfließen muss. Und da ist es halt die Regelmäßigkeit. Boah. Ich treffe heute irgendwie ganz, ganz gute Drüsen, habe ich das Gefühl.
Steter Tropfen hüllt den Stein.
Ja, das kann Andy echt kurz gut. Ich mach mal weiter. Und zwar von The Casualties wünsche ich mir Fucking Hate You.
Geil.
Ich glaube, das macht Tulsa Kane anschließend so.
Ja.
Mit den Astro Claws. Ne?
Und da das sehr gut zum heutigen Thema der Folge passt, hätte ich gern aus der Berserk Memorial Edition der Original-Soundtrack Closing Credits Blood and Guts von Shiro Sagisu.
So, das war ja mal eine schöne Playlist, Mensch. Habt ihr aber mal wieder einen rausgehauen? Junge, da bin ich jedes Mal wieder. Also das erwischt mich kalt. Wir sind auch am Ende unserer Folge. Wieder mal knackige 60 Minuten. Gute Sache. Ich finde, es ist gut wegzuhören, muss ich gestehen. Geht mir auf jeden Fall angenehmer in die Ohren als so irgendwie 120 bis 150 Minuten, muss ich sagen.
Muss man aber auch erstmal reinkriegen, ne? Drei Tage Nonstop-Folge.
Ja, aber ich habe 150.
Ich rede jetzt von 3 Tagen. Das wäre so. Ich dachte, wir steigern uns einfach. Bis wir den Palast der Dornen in Echtzeit
nachsprechen. Ich freue mich tierisch, wenn wir mal wieder über ein Badabor reden. Als nächstes, glaube ich, kommen.
Jawohl.
Exorzists, richtig? Die sind ja noch gar nicht so richtig auf den Plan getreten. Haben die noch einen großen
Auftritt in den
letzten
die
Zeilen?
Oder sind nee, die gehen noch richtig ab. Die scheißen noch loyal auch, aber die scheißen noch royal rein. Also haltet euch fest.
Ja. Hamburger Royal mit Scheiße auf jeden Fall. Die werden ordentlich Loch geben, nämlich von heute in den Kopf. Und dementsprechend knallt das da nochmal richtig im Badab-System.
Haben die es mal schön gegönnt.
Freut euch auf jede Menge Sache- und Krachgeschichten hier beim Imperator nichts Neues. Wir sehen uns. Schönen Abend noch und gut
Kick. Ciao. Peace, Leute.
Tschüss.
Beim Imperator nichts Neues präsentiert der Badab-Marktstrom.
Ja, moin. Ich bin's nochmal, euer Sigi. Was war denn da schon wieder los? Also, wenn die nochmal so eine Scheiße verzapfen, dann müssen wir ganz klar über personelle Konsequenzen sprechen. Over and out, euer Sigi.